Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Universität Northampton warnt ihre Studierenden vor dem Roman 1984 von George Orwell. Er enthalte, Zitat, explizites Material, das sie beleidigend und verstörend finden können. Sie sagen deshalb in Northampton nicht, liest das Buch nicht mehr, sondern sie sagen, ist eure Entscheidung und ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt. Und so etwas nennt man eine Triggerwarnung. Die gibt es immer öfter, nicht nur im Internet und im Fernsehen. Und wir reden jetzt darüber, welchen Einfluss das auf unsere Gesellschaft inzwischen hat, mit Eva Behrensen. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Leiterin des Bereichs Kommunikation in der Bildungsstätte Anne Frank und auch Mitherausgeberin des Buchs Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Schönen guten Morgen, Frau Behrensen.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Ich habe das erste Mal eine Triggerwarnung erlebt in der Kunstausstellung. Da ging es um Stroboskoplicht, das für einige Leute wirklich etwas auslösen kann, was wirklich sehr, sehr unschön ist. Und das ist ja auch eigentlich ein Begriff, der gar nicht aus der Sozial- oder Politikforschung kommt, sondern aus einem ganz anderen Bereich, ne?
Ja, total richtig. Also der Begriff der Triggerwarnung oder der Trigger kommt aus der Traumatheorie. Ist also ein Konzept, was da sozusagen aus der Traumatheorie kommt. Und Trigger bezeichnen gewissermaßen bestimmte Reize, die Betroffene von Gewalterfahrungen unwillkürlich sozusagen an die Erinnerung an ein zurückliegendes Trauma sozusagen die Erinnerung auslösen können. Also dann werden die Menschen von Angst überflutet, aggressiv, psychisch gelähmt, paralysiert. Also es ist für die Betroffenen, also auf unterschiedliche Weise kann es eine sehr, sehr schlimme, unangenehme Situation sein, die sie handlungsunfähig macht.
Extreme Auslöser für dann extreme Reaktionen. Aber ich habe inzwischen das Gefühl, bei den Triggerwarnungen, die wir heute haben, ich habe es erwähnt an Universitäten oder sonst wo, ganz viel im Internet, in Debatten, da geht es doch inzwischen teilweise darum, vor etwas zu warnen, was eventuell ein klein bisschen unangenehm sein könnte.
Ja, also das ist tatsächlich also so ein bisschen die Frage in der Debatte, also wo verlaufen die Grenzen? Das wird immer rauf und runter diskutiert und natürlich, es gibt auch so ein paar sehr schrille Beispiele, die auch sehr genüsslich dann in den Feuilletons seziert und diskutiert werden. Erstmal geht es grundsätzlich darum, dass sich von Gewalt Betroffene, also von sexualisierter Gewalt Betroffene oder von rassistischer Gewalt Betroffene, vor einem Trauma oder einer retraumatisierenden Situation schützen können. Ja, also man sagt, wie Sie es auch gerade am Anfang beschrieben haben, man spricht eine Triggerwarnung aus, ein bestimmtes Buch, bestimmtes Material, bestimmter Stoff, bestimmter Inhalt, der könnte sozusagen mit expliziter grafischer Darstellung von Gewalt und so weiter und so fort, also Betroffene sozusagen in diese eben beschriebene total unangenehme Situation bringen, dass sie völlig die Kontrolle verlieren. So, das ist das eine, ja, also sozusagen eine Anerkennung. Es ist einmal die Anerkennung von seelischem Leid, also der sozusagen mit in verschiedenen Formen, also gerade irgendwie Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, sozusagen auf unterschiedliche Weise betreffen. Das ist das eine. Und auch die Anerkennung, dass es einen Umgang damit geben muss, so die Räume irgendwie so zu gestalten, dass möglichst viele partizipieren können. Wir sehen aber auch tatsächlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass es teilweise so ins Dramatische kippt. Also wenn es sozusagen diesen Ruf der Triggerwarnung damit verbunden wird, das Material mit Triggerpotenzial oder angeblichen Triggerpotenzial dann komplett zu umgehen und zu verbannen. Also wie gesagt, ein paar schrille Beispiele kennen wir, vor allen Dingen so aus im amerikanischen Uni-Kontext, wenn zum Beispiel Studierende fordern, der Rechtswissenschaft war es, glaube ich, den Begriff verletzen nicht mehr zu benutzen, weil allein der Begriff verletzen würde triggern. Und da sagen wir ja mal Stopp. Also es kann jetzt nicht darum gehen, dass wir uns nicht mehr mit dem Schmerzhaften, mit dem Grauenvollen, mit den Abgründen und dem verletzenden Material auseinandersetzen. Im Gegenteil, das müssen wir tun. Es ist natürlich eine Frage, auf welche Weise wir das tun und wie wir uns darauf vorbereiten.
Genau. Also bisher kann ich das nachvollziehen, aber wir sind so ein bisschen an einem Thema noch vorbei, das Sie aber ja in dem Buch, das übrigens aus dem Jahr 2019 ist, das ich vorhin erwähnt habe, was schon im Titel vorkommt, dieser Zusammenhang zwischen Triggerwarnungen und Identitätspolitik. Also wie viel hat diese Zuspitzung, die Sie gerade beschrieben haben, auch damit zu tun, dass es scheinbar immer mehr verschiedene Gruppen gibt, auf die man verschiedene Rücksicht nehmen muss?
Ich glaube, es hat noch nicht mal was damit zu tun, dass es so viele verschiedene Gruppen gibt, die unterschiedliche Belange artikulieren. Das finde ich irgendwie auch völlig, völlig in Ordnung und völlig wichtig, dass das endlich passiert. Und es passiert ja immer noch eigentlich viel zu wenig. Es ist eher die Frage, inwiefern, was sind die Strategien, was sind die Forderungen, die damit verbunden sind? Ja, also wenn dann gesagt wird, nein, wir dürfen den Begriff Verletzen nicht mehr verwenden oder wir müssen Ovids Metamorphosen wegen Darstellung von sexualisierter Gewalt können wir jetzt nicht mehr lesen, das können wir uns nicht mehr zumuten, dann haben wir eine Vorstellung von Gesellschaft, die aus unserer Sicht völlig falsch ist. Also als gäbe es da irgendwie so einen tatsächlich einen herzustellenden, diskriminierungsfreien Safe Space, wo dann irgendeine gute Autorität darüber entscheidet, was gut und was schlecht ist. Und das kann nicht sein. Also Gesellschaft ist so schwer es fällt, ist immer eine Zumutung, ganz egal wie. Wenn Menschen aufeinandertreffen, kann es haarig werden.
Aber ich
und diese Sehnsucht sozusagen, der wollen wir eine Absage erteilen.
Aber ja. Ich frage mich gerade da jetzt noch, bleiben wir ruhig mal bei dem Thema Nacktheit, ob nun bei Ovid oder sonst wo. Manchmal ist es so, dass mir mindestens so vorkommt, ein bisschen mehr als das, man kann das so recherchieren, dass es gar nicht die Leute sind, die das angeblich als Zumutung empfinden könnten, die sich beschweren und deshalb darum bitten, das aus ihrem Blickwinkel zu entfernen. Oft sind es andere oder auch wenn wir über das große Thema, in dem Zusammenhang fällt es am einen Islam in Deutschland reden, sind es oft nicht Muslime, die über irgendwas sagen, das will ich hier nicht haben, dieser Stadt, das stört mich, sondern andere, die über Muslime sagen, das können wir den Muslimen nicht zumuten. Mhm. Also oft ist das doch eine Zuschreibung eigentlich auch.
Ja, das kennen wir aus unserem Feld. Ne? Also wir arbeiten ja gegen Rassismus und gegen Antisemitismus auch nur zu gut, dass da auch ganz häufig in so einer, also fast schon paternalistisch in so einem falsch verstandenen Allyship oder Solidarität dann die vermeintlich besonders Marginalisierten besonders geschützt werden müssen von den besonders Starken in der Gesellschaft. Das sind dann natürlich irgendwie meistens weiße Personen oder weiße Männer, um es nochmal zuzuspitzen, die dann genau wie so eine Art White Saviorism wird das sozusagen auch diskutiert, dann meinen, für die anderen, sich vor die anderen stellen zu müssen und für sie sprechen zu müssen. Und auch da sagen wir, da geht es auch, läuft es in eine Sackgasse. Das zielt völlig am Ziel vorbei.
Um dabei auf Ihr Buch zurückzukommen, schon damals, aber in knapp 3 Jahre, kommt am Schluss der Aufruf, sich in Debatten und überhaupt sich einfach öfter schmutzig zu machen. Können Sie das ein bisschen erklären, warum Sie das für eine Lösung halten?
Ja, also wir haben wir beobachten stark diese Dynamik, dass es so sehr um Fragen der auf der richtigen Seite stehen geht. Es gibt so eine fehlende Fehlertoleranz oft in unseren Debatten zusammenhängen, gerade wenn es um das Thema Diskriminierung, Antirassismus, Antisexismus, Antisemitismus geht. Also da ist mein Begriff irgendwie verrutscht. Das ist nicht das Vokabular so total up to date. Da wissen Leute irgendwie vielleicht doch noch nicht, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt, weil sie vielleicht nicht in den Genuss eines geisteswissenschaftlichen Studiums gekommen sind. Und und da gerade in den sozialen Medien erleben wir da schon so Dynamiken, dass man dann gerne die Leute anfängt zu zerhacken und nicht miteinander im Gespräch bleibt. Und das ist etwas, wofür wir sehr werben. Das heißt nicht, dass man sich unmöglich benehmen soll und das heißt auch nicht, dass man nicht zuhören soll. Aber es heißt auch nicht, dass man sozusagen bei jedem ersten Fehltritt gleich irgendwie die Freundschaft aufkündigt. Und vor allen Dingen die Auseinandersetzung.